Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Und mit diesem wunderbaren Zitat aus Pokémon. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zirkus Zeder. Mein Name ist Munja und mir gegenüber sitzt niemand, weil ich sitze gerade ganz allein in meinem Büro und schaue in einen Bildschirm. Aber wen ich dort sehe, das gefällt mir sehr gut, weil wen ich dort sehe, das ist der liebe Nico. Und der ist nämlich in Japan, darf jetzt auch erstmal Hallo sagen.
Das ist Dwayne The Rock Johnson. Moin Leute, herzlich willkommen aus Japan um 20.16 Uhr live zugeschaltet mit AirPods, also billig AirPods. Also wenn die Audioqualität nicht perfekt ist, Leute, dann kann man auch nichts machen. Aber im Großen und Ganzen sollte das, glaube ich, funktionieren. Wir schauen einfach mal.
Ja, also ich habe das Zitat gewählt, weil mir gedacht habe, das wird heute ein Schuss in den Ofen mit der Aufnahme. Ich muss sagen, es bis jetzt wirkt es eigentlich ganz gut. Ich höre dich ganz gut. Wir werden dann später sehen, wie das Endergebnis ist. Weil diesmal zeichne ich mich dafür verantwortlich, im Gegensatz zu dir im Normalfall. Und wenn du das machst, ist das sehr professionell. Das heißt, egal was da rauskommt, im Vergleich zu den Aufnahmen, die du immer machst, wird das wohl ein Schuss in den Ofen werden.
Aber man muss auch sagen, im Großen und Ganzen, es geht ja heute um nichts, weil es ist ja nur ein kleiner Erfahrungsbericht mit ein paar Eindrücken. Und ich glaube, also wenn man einen Monat in Japan dann verbringt, dann ist es ja sowieso was, was einen vielleicht länger noch im Podcast auch begleitet, weil ich garantiere, nach der Zeit in Japan, das wurde mir schon bescheinigt von den lieben Kollegen hier, und ich glaube das auch, werde ich sehr viel mit Japan vergleichen, einfach weil sehr viele Dinge hier sehr anders sind. Und deswegen kommen immer wieder Dinge vor. Aber ja, also es ist spannend. Also so ein Setup hatten wir noch nie. Es ist auch transatlantisch, wenn wir sozusagen
in die Welt fliegen.
sonst ist es irgendwie transrussisch-chinesisch, weil wir über Russland drüber müssen. Aber ich glaube, es wird im Großen und Ganzen funktionieren. Das Einzige, was wir natürlich haben, ist, wir haben einen Zeitversatz. Das heißt, wenn ich wie immer einen Mörder-Gag bringe, dann kann es eine gute Sekunde dauern, bis das bei dir ankommt, bis du lachst. Aber komm.
Ja, da müssen wir durch.
Geht ja um nichts.
Zeitgesetzt ja. Lachen, das ist doch eh das beste Lachen, habe ich gehört.
Ja.
So, genau.
Das ist aber geil,
so.
Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.
Sehr gut. Ja, Nico, schau, also wir wissen ja alle, worauf das heute hinausläuft. Und ich freue mich massiv darauf, weil natürlich möchte ich wissen, wie es in Japan ist, was für Eindrücke du so hast, was du mit uns teilen möchtest, was für Stories es gibt. Und ich gehe stark davon aus, es gibt einiges. Du hast ja auch schon etwas angeteasert im Sinne von, deine Notiz ist voll, so viel weiß ich. Mhm. Das macht mich sehr glücklich. Jetzt ist es ja so, in dem Moment, wo du anfängst, wirst du einiges zu erzählen haben. Ich werde danach Fragen stellen, aber dann habe ich ja wenig zu erzählen. Jetzt habe ich mir gedacht, was kann ich dir bieten aus dem, unter Anführungsstrichen, langweiligen Österreich, also aus dem Österreich, das du ja so kennst, wo nichts Neues ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich gebe dir so einen kleinen Roundup, was jetzt so passiert ist, was du verpasst hast. Hast du irgendwelche Nachrichten mitbekommen in Japan?
Ja, tatsächlich sehr viele, weil die Jungs auch sehr viel lesen, weil also Merz ist Bundeskanzler, Leo ist Papst, was ein absoluter Schwachsinnsname für einen Papst ist. Papst Leo, also das ist ja lächerlich.
Der 14.
Ich weiß, dass wir eine Pensionsreform jetzt haben und ich weiß, dass der HSV aufgestiegen ist. Das ist wichtig. Und Bayern ist Meister und Thomas Müller hat einen Beerdigungswitz erzählt. Also ich bin quasi up to date. Heute gab es auch irgendeine Einigung mit Zöllen, weil der gute Jan, ich glaube, ich kann jeden namentlich nennen, der gute Jan, mit dem ich hier bin, checkt alle 15 Minuten Aktienkurse, weil er... Wie Mehmet so schön gesagt hat, Digga, der hat seit 3 Monaten immer 8 Euro investiert. Das ist fantastisch. Ich bin nicht komplett außerhalb der Welt. Ich kriege tatsächlich relativ viel mit, lese selbst gar nicht so viel, aber kriege viel mit eben über die anderen, muss ich sagen. Also was jetzt österreichisch-spezifisch ist, was ich weiß, ist, das Burgenland ist in Hamburg am Hafen vertreten, am Hafenfest. Auch das weiß ich. Also ich bin top informiert. Was hast du noch zu bieten?
Also das kann man jetzt schon so sagen, also die großen Dinge stehen da jetzt, da hast du jetzt alle schon erwähnt, die muss ich jetzt nicht wiederholen. viel mehr steht da jetzt eigentlich auch nicht. Das Einzige, was noch wichtig ist, was du natürlich verpasst hast, weil das ist sehr wichtige Österreich-News, die aber wenig mit Deutschland zu tun hat. In Schiedlberg in Oberösterreich, das ist eine 1300-Seelen-Gemeinde.
Ja,
sind die Leute, da sitzen die Leute auf dem Trockenen, weil die haben gerade ein großes Problem, weil die Leute füllen gerade ihre Pools auf und die Wasseranlagen kommen nicht mehr hinterher. Und wenn alle gleichzeitig die Pools auffüllen, hat am Ende niemand Wasser in den Pools, also genug Wasser in den Pools. Gleichzeitig hat aber auch niemand Wasser zum Essen, Duschen, Trinken, Kochen oder sonst irgendwas. Und deswegen gibt es jetzt einen Kalender, wo man sich eintragen kann, wer wann Wasser nutzt und wie viel circa.
Das finde ich gut. Da weiß man, wie in Österreich die Prioritäten liegen. So schlecht kann es ehrlicherweise gar nicht gehen. Was ich auch noch mitbekommen habe, ist, Israel und Pakistan haben jetzt auch irgendwie so eine Libanon-Israel-Situation. Die schießen sich da jetzt irgendwie Raketen hin und her. Ja. Das habe ich mitbekommen.
Israel
und Putin und Zelensky wollen sich wohl mal verabreden zum Teamstate oder so, keine Ahnung.
Ja, am 15.05. am Dönerstag, wenn ich mich nicht täusche, in Istanbul. Schauen wir mal.
Dass du Dönerstag mit Istanbul in Verbindung bringst. Wenn ich das gesagt hätte, hätte man richtig Shitstorm. Na, bin ich gut. Bin ich sehr gut.
Sehr gut.
Ich bin tatsächlich nicht aus der Welt. Also es ist, weißt du, wir fahren ja auch Metro und wir sitzen ja ab und zu herum und dann werden ja immer News geshared, die mich ehrlicherweise wenig interessieren, aber die Leute um mich herum wahrscheinlich weniger. Wahrscheinlich mehr.
Absolut. Naja, gut, also schau, damit ist mein Part eigentlich erledigt, weil. Ja, habe jetzt nichts zu tun. Schau, Nico, die Leute interessiert das eh nicht, was da in Österreich passiert. Das kriegen die eh auch selber mit, Österreich und Deutschland. Viel wichtiger ist, wie ist Japan? Hast du dir überlegt, wie du das machen möchtest? Oder soll ich dich fragen und du antwortest? Was ist dir lieb?
Ich habe mir tatsächlich, um ehrlich zu sein, ich habe hier eine Notiz, die ist, also ich habe jeden Tag versucht mitzuschreiben und bei dieser Notiz sage ich ganz ehrlich, das ist schon, ich muss wirklich viel scrollen, ich habe zu jedem Tag viele Notizen, auch viele Fotos, die natürlich im Podcast weniger helfen, aber ich habe sehr viele, ich habe quasi zu jedem Tag schon so, sozusagen die Geschichten, die des Tages halt dann notiert. Ich glaube aber, es wäre tatsächlich irgendwie einfacher, das, glaube ich, in so einem Frage-Antwort-Format ein bisschen zu machen. Weil wenn ich das chronologisch runterzähle, ist es, glaube ich, irgendwie recht langweilig danach.
Finde ich gut.
Ich glaube nicht, dass das dann so spannend ist, weißt du, wie ich meine?
Finde ich sehr gut. Also, was die Leute da draußen natürlich nicht wissen, ist, also der Nico und ich sind natürlich permanent in Kontakt, das steht ja außer Frage. Aber ich habe bisher, würde ich sagen, noch keine Japan-Stories mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, was du gerade machst, beziehungsweise wo du so bist und so weiter. Aber wirklich viel mehr als das weiß ich nicht. Wir haben uns jetzt auch noch nicht darüber ausgetauscht, wie wir das heute machen wollen. Deswegen, wir haben uns gedacht, wir machen das ganz authentisch während des Podcasts. Nico, Frage 1. Wie war dein Flug?
Wie war mein Flug?
Da geht ja die Reise los. Du gehst auf den Flughafen in Wien, bist am beschissenen Terminal, nämlich dem Internationalen.
Ja.
So, also dem außerhalb Europa Flugterminal. Ja, wie geht's jetzt weiter? Erzähl.
Ja, sorry, also was getrunken ist, aber leider. Also tatsächlich war mein, ich hatte zwei Flüge. Ich hatte einmal einen rund 9,5 Stunden Flug von Wien nach Peking. Der ging dann aber schneller, weil wir massiven Rückenwind hatten. Ich war in 8 Stunden da, weil das Flugzeug zwischenzeitlich über 1000 km/h geflogen ist. Das war krass. Das war mit Air China und dann in Peking zwischenlanden, dann dort um Ortszeit 0.50 Uhr circa angekommen und dann um Ortszeit 4 Uhr bin ich angekommen und um Ortszeit 8 Uhr bin ich dann weitergeflogen, nochmal 3 Stunden von Peking nach Osaka. Also hatte dann so einen rund 4 Stunden Aufenthalt in einem absolut ausgestorbenen und leeren International Terminal. Also da war zwischenzeitlich außer mir und einer Reinigungskraft einfach niemand. Das war echt wahnsinnig befremdlich. Also überall Kameras und generell, aber ich fliege mit Air China noch zurück, deswegen sage ich da nichts Falsches.
Nein,
Air China. Dass sie mich dann kriegen. Ja, ich finde per se, also ich fand den Absolut. Flug an und für sich sehr angenehm. Vor allem beim Flug von Peking, von Wien nach Peking, hatte ich keine Person neben mir sitzen. Das heißt, ich hatte die Pullman's First Class. Das geil. War insane. Das war richtig geil. Und dann von Peking nach Osaka hatte ich ihn zu einem ganz heftig stinkenden chinesischen oder japanischen Jugendlichen neben mir, der die ganze Zeit auch nur herumgerotzt hat und gehustet hat. Der macht, bist du deppert, du elendiger Drecksau. Kannst du nicht bitte Da im Übrigen, vielleicht, ich springe mal kurz chronologisch, vielleicht an Tag 5, aber ist egal, weil ich gerade Österreichisch sprechen kann. Ich spreche hier mit den drei deutschen Bratkartoffeln kein Österreichisch. Und das ist ganz lustig, weil der gute Mehmet, mit dem ich auch da bin, der hat mich gefragt, der war ganz verwundert, dass Österreichisch eine eigene Sprache ist. Ja. Und dann haben wir uns so unterhalten und lustigerweise hatten wir einen sehr merkwürdigen Satz, anhand dessen er ein Beispiel haben wollte, weil er dann so, ja, aber komm, Nico, aber er war nämlich, er da sich wie also wir haben schon kurz. Guten Humor.
Halt, stopp. Also. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Weil ich glaube, wir hatten gerade schlechtes Internet. Wiederhol das nochmal.
Achso, einen Lag, okay.
Ja, genau.
Also, ja. Also der gute Memo wollte auf jeden Fall, der hat einen komischen Satz, weil wir haben auch einen sehr lustigen Humor in der Gruppe. Und das Ding ist, dass er nicht erwartet hatte, dass Österreichisch und Deutsch so sehr anders sind. Und dann sagt er so, ja komm, so nebenbei sagt er so, ja komm, wie würdest du auf Österreich sagen, der würde ich jetzt auf den Bauch kacken? Und dann sind wir als Gruppe schon gestorben. Komplett gestorben. Ich fand das so lustig, weil das so random war. Und dann war natürlich die Frage, die kann ich zurückspielen, Monia, wie würdest denn du das auf Österreichisch sagen?
Na, in erster Linie mal gar nicht. Und also statt kacken ist ja recht eindeutig, welches Wort da genutzt wird. Und aber eigentlich würde ich es ziemlich gleich sagen, ne?
Was ich dann gesagt habe, war, und da habe ich jetzt schon gehabt, ich habe dann gesagt, naja, der hat da die schon mal ordentlich am Bauch scheißen. Und dann, und er hat mich angesehen, wie sein Autobus. Er war so, er hat nicht ein Wort verstanden. Der hat so scheißen, probably. Das war magisch. Naja, wir waren im Flug. Also ihr merkt, es gibt, das war, ich mag, dass ich mit der relevantesten, auch Japan-bezogenen Story eingeleitet habe.
Die Leute wissen jetzt, wie Japan ist.
Ja, weil diesen Dialog konnten wir nur in Japan führen. Das ist wichtig. Also Flug war sehr gut, muss ich sagen. Ich bin dann auch in Osaka angekommen. Flughafentransfer war sehr, sehr cool. Generell der Flughafen in Osaka, der seit 30 Jahren noch nie ein Gepäckstück verloren hat, im Übrigen, ist auch so eine Fun-Trivia, ist ein sehr angenehmer Flughafen. Du wirst sehr gut durchgeleitet. Man kann auch vorab natürlich schon so eine Art Einreiseformular ausfüllen und dann kommt man auch gut durch.
Das finde ich gut. Sag mal, kurze Frage, diese Trivia, woher kommt die? Haben die das plakatiert dort?
Nein, das wurde mir zuerst erzählt und dann habe ich es nochmal nachrecherchiert.
Ah, okay. Das
wurde mir in der Gruppe erzählt.
Ja, weil ich war gerade bei, stell dir vor, die verlieren dann einen Koffer und dann müssen sie die komplette Werbung am ganzen Flughafen wegmachen.
Ja, das wäre
richtig nervig.
Das wäre
richtig nervig.
Ja,
okay.
Ja.
Na gut, okay,
Entschuldigung. Nein, also der war cool. Dann bin ich gleich direkt mit einem Shinkansen gefahren. Das ist der japanische Hochgeschwindigkeitszug. Das ist so der City Airport Train sozusagen, damit ich reinkam in die Stadt. Und der ist krass, also ich bin jetzt schon häufiger Shinkansen gefahren und der ist wirklich ein Wahnsinn. Du hast da Beinfreiheit wie in der Business Class in einem Flieger. Der ist super angenehm, unfassbar ruhig und echt ein wahnsinnig geiles Fortbewegungsmittel. Also werde ich sicher noch das ein oder andere Mal nutzen. Ja, also ist richtig, richtig cool. Ja, und dann ging es eigentlich los. Also, es war irgendwie ganz cool, weil, ja, also.
Wie ist denn das mit den Shinkansen? Das würde mich interessieren. Da habe ich ein Video gesehen, dass beim Shinkansen sich die Sitze drehen oder drehen können,
Ja,
je nachdem,
genau.
in welche Richtung
Ja,
du
genau.
fährst. Hast du das auch erlebt oder
Ja,
bist du
also
immer nur in eine Richtung
es.
gefahren und er hat die umgedreht, also hast du es nicht erlebt?
Ich habe es gesehen, wie Sitze gedreht wurden, auch einmal von einer Gruppe von 4 Leuten, die sich quasi zueinander gesetzt haben,
Ah,
was aber
okay.
untypisch ist. Normalerweise die Sitze können sich so drehen, damit alle in Fahrtrichtung sitzen und du halt nie mit jemandem gegenüber sitzen musst, sondern dass du wirklich immer die volle Beinfreiheit hast. Also das funktioniert. Es gibt zwei Mechanismen, wie ich es jetzt mitbekommen habe. Einmal zum Drehen und einmal so, dass du die Lehne quasi umklappen kannst, also von einer auf die andere Seite so klappen kannst.
Okay, aber das heißt, du musst das machen. Das heißt, du als
Nein,
Person
nein, also
drehst das. Passiert das
ich
automatisch?
musste nie drehen. Weil das habe ich nicht gesehen, wie sie es gemacht
Ah,
haben. Ich habe nur
okay.
gesehen, dass da mal was gedreht wurde. Aber
Okay.
nachdem da so ein Pedal ist, glaube ich, es können die Bediensteten dann machen. Also es laufen auch
Okay.
immer Leute durch im Zweifel. Aber bisher musste der nie gedreht werden, so wie ich war. Weil der Shinkansen eigentlich immer, also ich bin nie an einem Endpunkt gewesen, sondern immer nur entlang der Strecke. Das heißt, ich habe nie gesehen, wie der wendet.
Wie ist das mit der
Ob der wendet.
Ticketkontrolle? Wie ist das mit der Ticketkontrolle im Land der Regeln und der Ordnung? Wie ist das mit der Ticketkontrolle? Ist das im Vorhinein? Ist das im Zug? Wenn im Zug, wann kommt der Kontrolleur? Wie läuft das?
Nein, du hast hier im Grunde bei U-Bahn, Regionalbahn und Shinkansen hast du immer dasselbe System. Ist genauso wie in Paris oder in London. Du hast quasi am Anfang einer
Okay.
Station deine Gates, also deine Schalter. Da hältst du dein Handy drauf oder fährst dein Ticket, schiebst dein Ticket rein, das kommt dann wieder raus und dann gehst du durch. Was ganz lustig ist, mir ist das auch einmal passiert, dass ich zu wenig Guthaben auf meiner Karte hatte und dann rausgehen wollte und dann machen vor dir die Schranken sofort zu und dann ist da sofort Red Alert, Red Alert, und es handelte sich bei mir um 30 Yen, das sind umgerechnet, keine Ahnung, gefühlt 10 Cent, die ich zu
Ja.
wenig hatte, und dann war Red Alert, Red Alert, please look for assistance und da hat mich schon irgend so ein japanischer Herr, hat mich dann rübergerufen und natürlich nicht auf Englisch, also das alles auf Japanisch. Und dann habe ich ihm halt mein Handy in die Hand gegeben und der hat das dann für mich gelöst und dann konnte ich durchgehen. Also ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich habe dann wieder Guthaben aufgeladen. Irgendwas hat er gemacht und dann hat mich da wohl entsperrt. Aber
Aber heißt das, du hast dann wie so eine U-Bahn-Metro-Karte, wie auch immer, die du dann mit Geld hinterlegen musst und wenn du durchgehst, dann, oder
genau.
geht es da um dein tatsächliches Konto?
Nein, du hast quasi eine Prepaid-Karte, das heißt, du
Ah,
gehst
okay.
bei Apple zumindest, kannst du die Karte direkt wie beim Navigo im Grunde in Paris, wobei da war es dann ein bisschen komplizierter. Du gibst einfach eine Karte in deine Wallet, also fügst die zu deiner Wallet hinzu, klickst dann da drauf und dann steht da Guthaben 500 Yen. Du brauchst für eine Fahrt, sagen wir, 250 Yen. Das heißt, du gehst dann rein, Guthaben hinzufügen, Apple Pay, sagst dann, wie viel du drauf haben willst und dann habe ich da 1500 drauf. Und dann
Ah,
kann ich
super.
immer beim Schalter das da drauflegen und durchgehen. Also
Ah,
sehr,
mega.
sehr, sehr komfortabel. Ja. Das funktioniert sehr, sehr gut und sehr einfach. Also da kann man echt, da kann man
Mega
gar nichts
cool.
sagen. Ich habe auch einmal einen Eintagespass in Papierform mir geholt, weil da was nicht geklappt hat. Das war mein Fehler, weil ich da die Karte falsch eingestellt hatte. 800 Yen, also ist auch quasi kein Geld, sind 5 € und dann kannst du mit dem Papierticket fahren. Also ja. Also Zugverkehr ist hier relativ günstig oder sehr günstig, finde ich.
160
Außer
Yen sind
Shinkansen.
1 Euro.
Aktuell ja,
Okay.
genau.
Okay.
Also das ist eh voll in Ordnung. Also so eine Tageskarte um 5 € dafür, dass du dann so gut wie alles außer den Shinkansen fahren kannst. Weil da ist ja, also vor allem und in einem Metronetz, ich meine, da sind wir in Wien jetzt ja Gott sei Dank eh auch nicht so schlecht aufgestellt,
Ja,
aber
das ist wahr.
in Deutschland hast du natürlich viele Verzögerungen. Das heißt, bei uns kommen ja die U-Bahnen und so weiter gut. Und hier kommen sie natürlich auch punktgenau. Also das ist schon krass. Also generell dieses ganze U-Bahn-Wesen ist, es ist wirklich krass, weil es spiegelt sehr, sehr stark wider, wie das japanische Volk so tickt. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich nicht alleine hier bin, sondern dass ich mit 3 Leuten da bin, die schon mal da waren. Weil es gibt schon viel zu beachten, bevor man nach Japan reist, finde ich. Also was so Regeln angeht und was auch Verhaltensweisen angeht. Und ich finde das sehr geil und das würde ich auch definitiv so machen, wenn ich jemanden nach Japan mitnehme. Weil der gute Mehmet war jetzt, ist jetzt, glaube ich, zum dritten Mal da und der hat ab Tag 1 gesagt, so, Jungs, ab heute sind wir Japaner und keine Ausländer. Und wir verhalten uns auch so. Das heißt, wir gehen nicht bei Rot über die Ampel, wir gehen nicht irgendwie. Bei der U-Bahn hast du quasi immer zwei Lanes, ja, Pfeil hoch, Pfeil runter. Wir stehen da auf der Rolltreppe, wir stellen uns hier da an, wir stellen uns dort an, wir machen hier das, wir hinterlassen Toiletten sauber. Und also diese ganzen Geschichten. Und wir halten in der U-Bahn die Fresse. Also da redet nicht ein Mensch, ja, außer es ist ein Amerikaner. Also es gibt ganz viele Sachen, die sozusagen, die halt da quasi mit reinspielen. Und ich habe dann eben überlegt, auch mit Tim vorhin gemeinsam, der mich ja federführend eingeladen hat, wie ranke ich die coolsten Sachen, die ich in Japan so erlebt habe. Ja? Also nicht jetzt die großen Sachen wie Universal Studios, Hiroshima, Kyoto, sondern die kleinen Sachen. Und ja, voll. Es ist unfassbar schwer. Es ist unfassbar schwer, weil es ist eine Art der Lebensqualität, vor allem für Touristen, die ich so noch nirgendwo auf der Welt erlebt habe, noch nie. Also weder in den Vereinigten Staaten, noch in Finnland, in Frankreich, in den Emiraten, egal wo. Es ist so weit weg von allem, was man kennt und so viel cooler als alles, was man kennt, dass das echt krass ist. Es ist wirklich krass. Ich kann dann eher einige Sachen erzählen, die dann quasi unbedingt diese Kleinigkeiten ausmachen, weil das kann man sich, ich finde, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ganz absurd und man achtet auch auf so viele Dinge dann auch irgendwie gar nicht mehr. Aber es ist echt krass, wie das hier funktioniert. Ja.
Das finde ich ganz geil. Aber ich habe da jetzt ein paar Fragen. Also eine Frage zu U-Bahn, weil du gesagt hast, die Amis reden, aber die Japaner nicht. Das heißt, wenn du ein Abteil erwischt, wo halt nur Japaner drinnen sind, ist da wirklich Totenstille oder flüstern die? Ja. Oder wie muss man das vorstellen?
Da ist Totenstille auch im Shinkansen. Also wenn Leute flüstern, also dann vielleicht mal. Aber ich bin heute lustigerweise, weil ich es mir einmal voll geben wollte, ich bin heute in der Früh in Tokio, direkt um 7.30 Uhr morgens, ich war früher wach als alle anderen, wollte ich zum Kaiserpalast fahren und bin in die volle Rush-Hour. Also wir reden von U-Bahn bis zum Anschlag voll. Ja, ich wollte das machen. Ich hatte schon mehrmals jetzt eine volle U-Bahn auch zu den Universal Studios und das ist schon sehr voll. Aber heute habe ich mir das wirklich gegeben in der Rush-Hour mit berufstätigen Menschen. Ja. Und da bin ich da rein, nur Anzugträger, nur Damen in Kostüm oder in Rock oder in Bluse, was auch immer. Und gehe in die U-Bahn rein und das ist wie immer. Du stellst dich da dann rein und hast auch deinen Rucksack vorne. Das ist so eine Kleinigkeit, du kriegst deinen Rucksack nicht hin, sondern hast ihn vorne, um eben dich so klein wie möglich zu machen oder stellst ihn zwischen die Füße. Also die Japaner ticken so, ich meine, ich bin jetzt nur eine Woche da, aber ich kriege es auch viel mit von anderen. Die Japaner ticken da so, dass sie möglichst wenig einen anderen irgendwie bothern möchten, also irgendwie jemandem anderen auf den Geist gehen wollen. Das heißt, sie machen sich auch in der U-Bahn sehr klein, die stehen alle schmal da und haben dann ihr Handy. Manche lesen Mangas, manche lesen Zeitungen, manche sind auf irgendeiner Chat-App, die ich nicht kenne, aber ganz viele, oder auf TikTok sind auch ganz viele. Und die stehen dann da. Und es ist still. Und ich meine, es sind am Ende des Tages, das muss man natürlich auch in aller Deutlichkeit sagen, das sind dann auch meistens seelenlose Puppen, die 16 Stunden am Tag arbeiten gehen. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, voll. Ja, klar.
Aber die stehen dann da und dann redet da nicht ein Mensch, außer kurz ein Entschuldigung, ich muss raus. Zumindest gehe ich davon aus, dass sie das sagen. Mhm. Das flüstert dann jemand und geht dann durch. Aber auch das funktioniert, weil die Leute steigen nicht aus so und gehen dann wieder rein, sondern man kommt irgendwie durch. Das ist ein lustiges Gewusst, aber man kommt durch. Es funktioniert einfach, weil das für jeden gleich ist und sich jeder als Teil des Kollektivs sieht. Und da hält jeder die Fresse. Du hörst nicht ein Wort. Und das ist im Zug so und das ist in der U-Bahn so. Und das ist so unfassbar angenehm. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Glaube ich sofort. Wie ist das Bild, wenn man sich diese Menschen da jetzt anschaut? Also gerade in der Rush-Hour, da sind wir nämlich gerade sehr. Wenn du bei uns in der Früh mit der U-Bahn fährst in Wien, dann siehst du eigentlich bei, ich würde schätzen, zu 75% aller Menschen irgendeine Form von Kopfhörer. Die einzigen, die keine Kopfhörer haben, sind halt ältere Leute und Leute, die halt gerade gemeinsam unterwegs sind und tratschen. Aber sonst hat eigentlich fast jeder in irgendeiner Form Kopfhörer. Wie ist das in Japan?
Ja, auch total viele, auch sehr viele am AirPods. Ja, ja. Aber, okay. Aber
wie ist
auch
es mit Over-Ear?
Keine Kopfhörer. Eher seltener, glaube ich. Also ich glaube, auch weil du ja nicht viel Platz hast in Taschen und so, eher würde ich sagen, ist es AirPods, jetzt von meiner Wahrnehmung, kann ich aber nochmal genau darauf achten. Und es war dann so lustig, weil ich bin dann, der Kaiserpalast, das wusste ich ja nicht, ist mitten im Finanzdistrikt von Tokio. Das heißt, ich bin dann nämlich nicht mit der U-Bahn weitergefahren, weil ich nicht nochmal da rein wollte. Ich bin dann quasi von der Umstiegsstation 25 Minuten zu Fuß gegangen durch das Finanzviertel von Tokio um 8 Uhr morgens. Und ich lüge nicht an, ich habe nicht darauf geachtet. Es ist unfassbar viel Gewusel und ich war der einzige weiße Mensch. Das war so, es waren nur Asiaten. Und ich habe so viele Blicke kassiert, weil ich habe das ja gemerkt, quasi ich stand dann da an der Ampel und dann haben so ein paar Leute mich angeguckt, als ich dann auch drüber gegangen bin, haben immer wieder Leute so zur Seite geguckt, dass sie sich gedacht haben, hast du mal da?
Ja,
ich war so out of place, das war so lustig. Und dann später, als ich zum Kaiserpalast kam und etwas näher war, da waren dann schon ein paar Läufer und so und da waren noch ein paar Touristen da schon. Aber das war so geil. Ich bin quasi in einer Horde von Anzugträgern, die alle ihre Aktentaschen hatten, bin ich da mit meinem Rucksack so durch. Und es war einfach geil. Also hat sich so lustig angefühlt. Also das war sehr, sehr cool. Und ja, also es ist ein ganz besonderes Land und ich würde echt sagen, mit das Spannendste oder auch das vor allem Angenehmste, das ich je gehört habe, und was ich hier besucht habe auch, weil was ja auch ganz krass ist, das kann man sich nicht vorstellen, ist, das ist undenkbar bei uns, es hupt niemand. Du hörst hier nicht eine Autohupe, nicht eine. Ganz selten mal ein Taxi. Du stehst auf einer sechsspurigen Straße. Ja. Die voll ist mit Autos und es ist ruhig. Du kannst dich normal unterhalten in dieser Lautstärke.
Das ist Wahnsinn.
Das kannst du nicht vorstellen. Das ist so krass. Bei uns, Alter, wenn die Ampel orange ist und der fährt nicht, weißt du? Und das ist so krass. Es ist wirklich krass. Also es ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Land, einfach richtig cool, muss ich sagen.
Ich muss Stereotypen abklopfen. Okay, also das haben wir jetzt herausgefunden. Was mich noch interessieren würde, ist, wie ist es mit der Sauberkeit? Ich meine, Wien ist ja eine sehr saubere Stadt. Wenn du das
Wien ist ein Drecksloch. Wien ist ein Drecksloch.
Im Vergleich zu Japan, wirklich?
Wien ist ein Drecksloch, naja, sicher. Ich würde Wien nicht mal als übersau... Also Wien ist sauber im Verhältnis zu Rom, aber wie viele Zigarettenstummel liegen in Wien herum? Wie viele Dosen liegen in Büschen? Wie viele Mülleimer gehen über? Wie viele?
Also, die Referenz ist natürlich immer... Ja, klar, der Referenzpunkt macht dann ja natürlich immer sehr viel aus. Aber ich würde schon sagen, dass Wien eine relativ saubere Stadt ist im Vergleich zu vielen anderen Städten. Okay, ja, aber mit Japan verglichen dann
natürlich. Ja, mit Japan verglichen ist Wien. Du kannst in Wien nicht ein öffentliches Klo benutzen.
Das würde ich unterschreiben, ja.
Gehen Wien, außer du zahlst 16 Euro gefühlt. Gehen Wien einmal eben in ein Kleidungsgeschäft und schau da mal an, wie die Kleidung so herumliegt. So, geh mal zum New Yorker. Das ist hier alles nicht der Fall. Weil die Viecher, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Das ist ganz absurd. Also ganz krass.
Du warst ja jetzt in Osaka, in Kyoto und in Tokio. Also Tokio jetzt.
Und in Hiroshima bis jetzt, genau.
Ah ja, und in Hiroshima. Genau, ja. Und war das überall, würdest du sagen, gleich? Ja. Oder gibt es da zumindest irgendwie so kleine regionale Unterschiede? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Weiß ich nicht, sind die Mistkübel anders oder voller oder leerer?
Du hast generell sehr wenige Mülleimer, weil die Leute ihren Müll ja mit nach Hause nehmen. Oder eben im Hotel hier entsorgen. Ja. Du hast in Supermärkten ab und zu Mülleimer, da kannst du was reinwerfen, oder eigentlich häufiger mal. Aber die Mehrheit der Leute nimmt den Müll einfach mit, was eh schon lustig ist, dass genau deswegen kein Müll herumliegt, aber das liegt daran, dass Littering, also Müll einfach wegwerfen, so die klassische, wie oft fährst du bei uns auf einer Landstraße und siehst du einen McDonald's-Sackerl draußen liegen?
Ja, voll.
Das kannst du das kannst du in Japan auch machen. Ich glaube, die Strafe, das stand in dem einen Guesthouse, waren entweder 10 Millionen Yen oder bis zu 5 Jahre Knast.
Bist also, du wahnsinnig.
Ja, also das deswegen, also ich will nichts Falsches sagen, aber es stand in dem einen Guesthouse drin, das wir hatten. Das heißt, die Leute sind hier von Natur aus sauber. Du siehst hier keinen Zigarettenstummel. Das ist ganz, ganz absurd, weil auch draußen rauchen ist in den meisten Arealen verboten. In Tokio hast du zwar so Smoking Areas, aber in Osaka und Kyoto habe ich die gar nicht gesehen. Das heißt, die Leute rauchen dann drin. Deswegen ich auch gerade in einem Hotelzimmer sitze, wo Rauchen erlaubt ist, weil die Leute drinnen rauchen. Ja. Aber das macht halt natürlich mit dem Bild einer Stadt sehr viel.
Ne? Ja, ja, klar. Wie ist das? Hast du schon Exekutive gesehen? Also hast du schon Polizisten gesehen oder
ja, ja. Weniger? Ja, ja, auch, ja.
Wie ist das im Vergleich zu, ich nehme halt jetzt wieder Wien her, also ist das so wie in Wien, dass du halt ab und an siehst du irgendwie 2, 3 Leute, die da gemeinsam, also eine Partie, die da irgendwie durchspaziert, oder siehst du schon deutlich häufiger Exekutive? Nee. In Rom beispielsweise, nee, also permanent, in Italien, ja, wenn du dich erinnerst, da haben wir permanent Carabinieri, ja, ja, und so weiter
gesehen. Ja, ja, ja. Nein, also so wirklich klassische Polizei ganz wenig. Was du sehr häufig siehst, sind irgendwelche Form von Wächtern oder Securities an vielen Sachen. Also zum Beispiel bei Baustellen stehen so 2 Wärter davor oder auch bei Garagen manchmal. Das liegt daran, dass das häufiger oder auch bei das hatten wir auch, das ist auch so eine absurde Geschichte. Da war eine Baustelle und davor stand ein älterer Herr mit so 2 Flaggen, rot und weiß. Und ja, wir sollten stehen bleiben. Das musst du dir nur mal in Österreich oder in Deutschland vorstellen, diese Szenerie. Dann kommt ein Baustellenfahrzeug und fährt rückwärts da hinein. Und wir wollten gerade da reingehen und der hält uns so zurück. Und wir sind gestanden, haben gewartet. Und dann fuhr das Auto rein. Und dieser ältere Herr, dieser Wärter, also ich glaube nicht, dass der dezidiert ein Polizist ist, aber irgendeine Form des Beamten, ja, weil hier nämlich die Rente wohl, das ist kein gutes, also es ist ein ähnliches System wie bei uns, aber die Leute werden auch immer älter, das heißt, viele müssen sich im Alter was zuverdienen. Der steht dann da und deswegen glaube ich nicht, dass der Exekutiv ist, aber halt, wenn du dem blöd kommst, will er sicher wen rufen und dann hast du ein Problem. Ja. Und der stand dann da, das Auto fuhr hinein, dann hat er uns durchgewunken, hat sich verbeugt und bei uns bedankt. Und dass wir gewartet haben. Das ist bei uns undenkbar. Bei uns, wenn wir dann sogar gesagt, ey Digga, bei uns kommt ein Bauarbeiter, der beschimpft dich als Hurensohn und bewirft dich mit einer Bierflasche. Aber es ist ja so. Also es ist wirklich ein krasser Kontrast. Also die Leute sind hier ganz anders. Also eben, du spürst die Demut und ich muss echt sagen, was ich ab Tag 2 schon hatte, ist ein unfassbar hohes Maß oder eine unfassbar hohe Akzeptanz und auch den Willen, dass ich mich hier möglichst gut integriere. Ich will hier nicht... Du gehst in eine U-Bahn rein, die klassischen Arschgeigen, die nach der Rolltreppe stehen bleiben, die gibt's in Japan nicht. Die existieren hier nicht. Du gehst weiter. Und dann gehst und wenn du mal was schauen musst, stellst du dich rechts an die Wand und der Fluss geht weiter. Und wenn du wieder reingehst, gehst du wieder in den Fluss mit. Also das ist so magisch. Und das sind diese kleinen Dinge, die Lebensqualität so groß machen, dass du dich bei einer Rolltreppe anstellst, dass du dich beim Zug anstellst und so weiter. Das ist so geil. Und das sind auch ganz ausgekühlte Systeme teilweise haben, wie sie sich bei Zügen anstellen, was unfassbar viel Sinn ergibt, wenn man es mal gerafft hat, mit Farbcodes und so. Also es ist einfach wirklich krass. Und das ist bei uns halt, also bei uns habe ich das Gefühl, dieses Mindset oder dieses Regelwerk, wenn wir das hätten, dann würde sehr, sehr viel sich tatsächlich zum Positiven wandeln, weil was die Japaner in meiner bescheidenen Wahrnehmung machen ist, auch wenn sie woher gehen, die achten auf andere und wollen niemandem im Weg sein. Das heißt, du gehst und wenn da zu jemand quer kommt, dann achtest du schon 5 Sekunden vorher, wie schnell der geht, damit du weißt, ob du durchkommst oder er. Und im Zweifel bleibst du stehen, lässt den vorbei, verbeugst dich kurz und das war's. Geil. Weißt du, das ist so, häufig einfach unbeschreiblich.
Ja, das ist cool.
Also generell, also bedanken tue ich mich schon sehr oft, aber das machen sie sehr häufig, also quasi so gut wie immer. Also Tim hat letztens beim 7-Eleven, beim Supermarkt, einer Dame die Tür aufgehalten und die hat sich voreingestellt, hat sich verbeugt und ist reingegangen.
Oh, okay.
Weißt du, was ich meine? Das ist ein Umgang miteinander, Ja, aber sehr schönes. Also das muss ich echt sagen. Das ist wirklich einfach so ein sehr.
Aber das ist spannend.
Sehr cooles
also,
Land irgendwie.
Also bei dieser Dame, dass die dann nicht halt einfach Danke sagt und rein, sondern wirklich auch stehen bleibt, sich verbeugt und dann erst rein.
Ja.
Das finde ich spannend.
Genau.
Okay, sehr, sehr cool.
Und so geht man quasi miteinander um. Und das sind also auch eben im Supermarkt, wenn du mit den Leuten redest und so, es ist, also die können, also manche können Englisch, manche können nicht Englisch, aber es ist egal, mit Händen und Füßen geht alles. Aber auch da, du musst dir denken, was dieses Land so gut beschreibt ist, das haben wir auch dann herausgefunden. Im Japanischen denkt man ja, heißt Tschüss, Sayonara. Das heißt aber gar nicht Tschüss. Sayonara heißt Leb wohl. Das sagen Menschen eigentlich so. Klassisches Szenario, du stehst an einem Bahnsteig und verabschiedest deinen Freund, den du jetzt sehr lange nicht siehst. Da würdest du sagen, Sayonara. Aber im Alltag sagst du nicht zu jemandem, leb wohl, sondern so Tschüss. Und was die aber sagen ist, vielen Dank. Das heißt, du gehst voraus und sagst Arigato gozaimasu, was quasi vielen Dank heißt, und so wirst du verabschiedet. Ah, und so verabschiedest du dich auch. Das heißt, sie sagen quasi vielen Dank. Und das ist eigentlich total cool als Verabschiedungsform. Ja.
Siehst auch wieder was
gelernt. Das ist sehr geil. Ist ja, cool. Also zumindest im Daily One-on-One mit Supermärkten und so ist das so, wie es jetzt mit Japanern selber wäre, weiß ich nicht, aber selbst da wurden wir nicht so schon mal verabschiedet. Also das ist echt krass. Also es ist echt eine Form des täglichen Lebens, die super entspannt ist. Und das Krasse war auch, über das haben wir auch gesprochen, wenn du in dieser vollen Metro stehst, in dieser total vollen U-Bahn und du kannst dich quasi keinen Zentimeter rühren, dann könnte man ja auch irgendwo klaustrophobisch werden. Und dann wird die These aufgestellt.
Warte kurz. Halt, stopp.
Die Energie der anderen zusammenhängt.
Halt, stopp. Halt, stopp. Kannst du den Satz nochmal wiederholen? Ihr habt festgestellt, weil dann hat es gehangen.
Internet-Lag.
Ja, genau.
Ja, alles gut. Wir hatten nämlich die These, wenn du in einer vollen U-Bahn stehst, dass du dann klaustrophobisch sein könntest. Aber das hängt auch daran, wie die Energie im Raum ist. Mhm. Weil dadurch, dass hier halt jeder steht und tiefenentspannt ist und keiner labert und keine Hektik, dass das alles super hektisch ist, ist es nicht. Das ist alles entspannt. Das ist und du stehst dann da und du hältst dich teilweise gar nicht an. Sondern du stehst da und dann schiebt sich ein bisschen nach links und nach rechts und du kommst bei Leuten an. Okay, stehst dann einfach, ich lese da immer meine Mangas und dann stehe ich da so. Und es ist super entspannt. Ja, und dann irgendwann, hier müssen wir raus, okay, ja, dann schiebst du dich da irgendwie durch und dann gehst du. Im Fluss. Also es ist ganz krass.
Das ist cool.
Ziemlich krass.
Ich meine, ja, wenn alle so entspannt sind, dann kann man schon vorstellen, dass es dann auch ein bisschen weniger schlimm ist, wenn man da irgendwie bei Leuten ankommt und sonst irgendwas. Also,
ja.
Wenn dann alle so entspannt sind, dann ist das sicher cool. Okay.
Ja.
Du warst ja jetzt, also du bist gelandet, warst dann in Osaka, dann bist du nach Kyoto, dann nach Hiroshima und dann, oder Ausflug nach Hiroshima, wie immer man das nennen möchte.
Ja, genau, von Osaka. Also, vielleicht von der Chronologie her, ich war einen Tag in Osaka, dann war ich in den Universal Studios mit der Nintendo World, dann war ich in Hiroshima, dann am Weg nach Kyoto, dann in Kyoto, dann nochmal in Kyoto, dann Aufbruch nach Tokio und jetzt heute, glaube ich, den ersten vollen Tag in Tokio. Irgendwie so müsste man da
gehen. Okay. Und jetzt hast du ja Kyoto, so jetzt hast du diese ganzen Städte gesehen. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Ich meine, Tokio ist jetzt noch nicht ganz fair, weil du erst einen vollen Tag in Tokio hattest, aber
ja.
vom Feeling her.
Es ist schwierig, weil die Jungs werden mich, glaube ich, ein bisschen steinigen, aber ich finde Tokio bisher echt wack. Ich finde Tokio nicht so geil. Tokio vibriert mir zu sehr. Das ist so, da ist mir schon ein bisschen zu viel los. Das ist mir zu voluminös. Das heißt nicht, dass es nicht schön ist, aber irgendwie finde ich das so, ich meine, es kann sich noch ändern natürlich. Ich bin erst einen Tag da, aber das ist so, also Kyoto ist von der Stadt her, finde ich, einmalig. Das ist so, das ist noch ein bisschen älter und das ist für mich so, damit verbinde ich Japan. Diese langen Geraden, diese kleinen Häuser, diese Stromleitungen, die da über der Straße hängen. Das ist so, wie man es aus Animes kennt, wenn man das halt dann auch so guckt. Also wie wenn Leute da so in Animes herumgehen, dann also sie spielen zwar oft nicht in Kyoto, aber es wirkt so wie Kyoto, weil das einfach so diese klassischen Häuser sind. Die gibt's in Tokio wohl auch, aber ich war noch nicht in solchen Bezirken, sagen wir so. Ich war bis jetzt so in den modernen High-Life-Bezirken wie Akihabara und Shibuya und so. Aber ich werde da noch einiges sehen, deswegen will ich das Urteil noch stecken lassen. Im Verhältnis zu Kyoto gefällt es mir bei weitem nicht so gut. Und dann kommt Hiroshima. Das war zwar nur ein Tagesausflug, aber Hiroshima, generell die Stadt, wir sind dann nur so einen Tag durchgegangen und dann zu den Überresten, da kann ich dann noch eigenes was erzählen.
Ja,
das war sehr, sehr ruhig, sehr idyllisch, sehr, ich kann es gar nicht beschreiben, aber Hiroshima hatte wirklich einen ganz eigenen Vibe. Und Osaka ist auch viel Bling-Bling und auch schnell und auch rushed so, aber nicht so wie Tokio. Das vibriert zwar auch, aber das vibriert nicht so heftig wie Tokio. Tokio, okay. da wenn ich jetzt, wenn ich in, das liegt vielleicht auch, wie das Hotel liegt, aber als wir in Kyoto oder in Osaka rausgegangen sind, dann war da kein Mensch. Hier sind wir halt direkt an so einer Art Hauptstraße, da gehe ich raus und da ist sofort High Life so.
Okay, das verstehe. Macht
natürlich ein bisschen Unterschied. So. Aber wie gesagt, nicht schlecht, aber ich finde es bisher einfach so ein bisschen zu wuselig noch. Weil bisher habe ich die Städte etwas ruhiger erlebt und ich werde auch noch in ein paar andere Städte dann fahren, um einfach noch den Vergleich zu haben. Aber bisher würde ich sagen, Kyoto, also in Kyoto würde ich tatsächlich sagen, da würde ich mich trauen zu sagen, da könnte ich leben. So, ohne dass ich jetzt so verträumt, sage, ich will nach Japan ziehen, das nicht, aber da könnte ich mir in Kyoto könnte ich mir ein gutes Leben sehr schön vorstellen, weil da waren wir auch in einem traditionellen Haus in Kyoto einquartiert und so. Das ist schon ein sehr, also es war irgendwie, das hat mein Herz sehr berührt, muss ich sagen, diese Stadt. Ja, und Hiroshima natürlich auch, aber das ist ein bisschen aus anderen Gründen. Ja. Und deswegen, ja, so ist derweil mein Ranking. Aber es geht für mich noch nach Yokohama will ich noch, nach Kawasaki will ich, nach Chiba will ich, nach Fukushima will ich und nach Sendai will ich, wenn das noch alles geht. Wow, dann habe ich ein paar Städte nämlich gesehen.
Ja, da steht noch einiges am Plan. Sehr cool.
Ja, ja, also.
Sehr, sehr cool. Wie ist die Stimmung in Hiroshima? Also ich stelle mir das sehr erdrückend vor, wenn man da hingeht, stelle ich mir das schlimmer vor, als es ist, oder ist es wirklich sehr belastend, wenn man da ans Memorial hingeht? Also ich gehe halt davon aus, dass du die Stadt hast, rundherum, gehst du halt irgendwie ins Memorial und dort ist dann wild. Wie ist das Memorial? Weil die Stadt ist ja ruhig, hast du gesagt.
Ja, also
oder ja, möchtest okay, du
mach
darüber heute nicht?
Nein, ich mache das Hiroshima-Thema gerne auch, weil das ist sehr spannend. Also ich habe mir noch überlegt, wie ich sagen will, aber ich glaube, ich sage es einfach genauso, wie ich glaube, dass es sinnvoll ist. Wie war unser Tag in Hiroshima? Also wir sind mal mit dem Hello Kitty Shinkansen dahin gefahren. Das war schon mal lustig.
Ja, so. Passend auch zum Thema. Das finde ich gut.
Genau, das war richtig witzig auch, weil du fährst da mit 400 km/h und gehst dann in den ersten Waggon vor und dann ist da einfach ein Hello Kitty Fanshop. Und du kannst einfach Dinge einkaufen. 400 Sachen. Du schaust aus dem Fenster und stehst dann da, ja, bitte mit Karte. Ich hätte hier gern, warte, habe ich das irgendwo hier? Mein Hello Kitty Bargeldtäschchen. Das ist so ein rosa Täschchen, das kann ich dir dann zeigen. Also ich habe mir so ein Bargeldtäschchen gekauft und das sind sehr viele Münzen. Und dann sind wir da rausgefahren. Das war wirklich geile Stimmung. Dann sind wir in Hiroshima angekommen, sind dann in einen japanischen Garten, also so traditionell japanischer Garten. Da haben wir auch, glaube ich, 1,50 Euro Eintritt bezahlt pro Person. Und da wird auch gepflegt und unfassbar schön und idyllisch. Und dann sind wir von dort zum Schloss Hiroshima gegangen. Das ist eben ein Schloss, das dann auch nicht weit weg von dem Memorial ist. Und ist auch so ein klassischer japanischer Turm, sage ich jetzt mal, wo da oben auch diese abgerundeten Dächer hat und so. Also sieht aus wie ein japanischer Tempel. Da sind wir hochgegangen, haben noch Fotos gemacht. Und dann hab ich mal so gegoogelt, ey, wo ist eigentlich jetzt die Abwurfstelle der Atombombe? Ja. Und dann war das von dort weg so 400 Meter Luftlinie weg. Das heißt, wir standen oben auf diesem Turm. Und dann gab es da gegenüber so ein Hochhaus, das war ein relativ guter Ankerpunkt, weil die Atombombe ging relativ genau über diesen Memorial hoch und das war relativ nahe. Das war, glaube ich, eine Bank. Das heißt, du stehst dann da und dann guckst du dorthin und dann realisierst du, okay, hier standen irgendwann Menschen, die haben dann 1945 nach oben geguckt, dann kam dann ein greller Blitz und dann war nichts mehr da.
Ja.
Und das war unangenehm. Weil dann, dann war das irgendwie so, dann kam dieses Bild mal so in den Kopf, weil dann haben wir da alle so hochgeguckt und dann hatte ich die Stimmung in der Gruppe so ein bisschen, hat sich so ein bisschen gekippt, so, okay, was sehen wir hier gerade? Dann sind wir mal in Richtung Memorial gegangen und waren so, okay, irgendwie, das ist krass, weil die Stadt selbst ist ja modern aufgebaut, die lebt, da sind Menschen, da ist, da, das ist auch schön begrünt und das ist, da fahren Autos. Die Stadt lebt ja wieder, es ist eine pulsierende Ader, aber du realisierst dann so, okay, vor, 80 Jahren war hier halt nichts und, oder war halt absolute Zerstörung. Und dann sind wir zu diesem Memorial und ich muss dazu sagen, ich habe schon eigentlich als kleines Kind in der Volksschule immer sehr, 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 sehr große Angst vor Atombomben gehabt. Also das war, weil irgendwann in der Grundschule machst du ja dieses Thema, was machst du, wenn ein Atomkraftwerk, wenn ein Atomunfall passiert? So, kannst du dir das noch erinnern? Ja, die Sirene so eult, dann musst du da Jodtabletten nehmen, sonst stirbst du. Und hier sind Bilder von abgebrannten Kindern, so auf die Art. Und dann war ich so, das war immer eine Riesenangst von mir. Ja. Also auch Tschernobyl, das war immer irgendwie so dieses Thema Atom war immer für mich wild. Angst.
Ich habe das voll verdrängt gehabt. Aber ja, jetzt, wo du sagst, also absolut, das war wirklich so. Wahnsinn.
Ja, also okay, bei mir ging das so weit, dass ich, also ehrlicherweise manchmal sogar noch bis heute, ich sag's wirklich ehrlich, wenn ich eine Sirene losgehen höre, dann halte ich für 15 Sekunden inne, bis sie das erste Mal wieder abheult. Weil wenn sie länger als 15 Sekunden durchheult, dann weiß ich, okay, es ist der Atomangriff da. Also so, weißt du, also das habe ich bis heute. Aha. Und also, das hat mich, wo ich mich auch frage, Alter, wieso muss man das Kindern mit 8 schon zeigen, reicht es mit 14, aber egal. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, also deswegen habe ich dieses Thema schon irgendwie getoucht, sage ich ehrlich. Mhm. Aber ich bin kein Japaner und ich will mich auch nicht als Japaner verkaufen und das ist auch irgendwie nicht der Sache angemessen. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das mich irgendwie halt aufrüttelt. Und dann standen wir in diesem Memorial, das ist quasi dieses, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, aber dieses Haus mit dieser Kuppel, wo halt noch die Überreste da sind, das war früher, glaube ich, es war ein Kongresszentrum, das habe ich jetzt nicht gemerkt, ich habe es mir aufgeschrieben, aber es war halt, es ist sehr viele Eindrücke auf jeden Fall. Mhm. Aber ich gehe kurz im Hiroshima-Kapitel, euch das, Schloss Hiroshima, komisches Gefühl. Ah ja, wir sind durch eine Unterführung durchgegangen. Dahin, durch eine Unterführung, unter der Straße. Es riecht nicht nach Pisse, es ist sauber und ich würde den Boden ablecken. Nur kurz nebenbei. Ja. Und dann sind wir zu diesem Memorial hin und dann ist vor diesem Memorial eine silberne Tafel, wo eben drauf steht, also dieses Memorial markiert den ersten die Überreste des ersten Atomangriffs, den es jemals auf dieser Erde gegeben hat, nach langem Hin und Her und auch einer Bürgerbefragung wurde beschlossen, dass diese Überreste erhalten bleiben sollen und als Mahnmal dienen sollen für weitere Generationen. Und ich lese das so und lese das und das ist wie ein längerer Text diese Ruine ist eben wichtig und ein Zeichen des Friedens und dass sowas nie wieder passiert, no more Hiroshimas und so weiter und so fort. Und dann stand da als letzter Satz einfach, und diese Ruine shall be preserved forever. Also auf ewig soll das erhalten bleiben. Mhm. Und ich weiß nicht, was dieser Satz mir gemacht hat, aber ich hatte sofort Tränen in den Augen, weil wenn sich die Menschheit dazu entschließt, etwas für immer zu behalten, dann weißt du, was das hinterlassen hat. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie Tränen in den Augen und ab dem Moment war meine Stimmung wirklich so, okay. Also es ging mir, auf einmal gingen mir so viele Bilder durch den Kopf und es ging mir so nah und ich habe dieses Ding angeguckt und war so, okay. Und dann realisiert man erst, was da so passiert ist. Dann geht man ein bisschen weiter durch diesen Friedenspark und dann ist da noch so ein Children's Memorial. Das ist so eine Statue, so eine kugelförmige Statue, so leicht nach oben gewölbt, wo oben ein, ich glaube, betendes Kind steht oder irgendwie so ein erleuchtetes Kind. Ja. Und darin ist auch eine Glocke verbaut. Und quasi als Symbol, diese Glocke soll läuten, um den ewigen Frieden quasi auch irgendwie zu markieren.
Einzuläuten.
An die ganzen Kinder, an die ganzen Kinder auch zu gedenken, die da gestorben sind. Weil beim Atomangriff sind direkt 200.000 Menschen sofort gestorben und natürlich dann Tausende und Abertausende danach an den Folgen. Und ja, in dem Moment, also kann man auch sagen, also Tim beispielsweise ist Erzieher, der ist den ganzen Tag umringt von brabbelnden und lebenden Kindern. Ja. Also das ging uns allen unsagbar nahe. Wir waren alle richtig, richtig ruhig. Also das war unglaublich. Und meine Mom hat auch gesagt, und deswegen würde ich auch gerne mal nach Auschwitz fahren, aber da war ich leider auch noch nicht. Meine Mom hat gesagt, an solchen Orten spürst du die Geschichte.
Und ich muss sagen, das stimmt. 100%. Ja. Ich wollte warten, bis du damit fertig bist. Ich will das gar nicht vergleichen jetzt mit Hiroshima, aber es ist wahrscheinlich mindestens genauso wild. Mauthausen. Also KZ. Ja, und,
das KZ,
also ich muss sagen, die Bilder zu sehen im Geschichteunterricht und zu lernen, was da passiert ist und wie schlimm das war und auch die ganze Erzählung, das ist die eine Sache. Aber dann vor Ort zu stehen, ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich in Mauthausen war, das ist ja so ein Riesenlager, da ist links und rechts diese Baracken und so. Und ich stand dann da und habe nach links geschaut zu den Baracken, habe nach rechts geschaut, wo dann quasi auch die Häuser waren, wo dann teilweise die Offiziere gesessen sind und teilweise halt diese unmenschlichen Dinge auch gemacht wurden in diesen Häusern. Und dann stehst du auf diesem Platz, schaust dir um, und ich kann mich bis heute daran erinnern, da lief es mir kalt den Rücken runter. Und du bist dann auf einmal wie ausgewechselt. Da ist völlig egal, was bis jetzt irgendwie passiert ist am Tag.
Ja.
Aber in dem Moment, wo du dort dann stehst, das ist ganz, ganz eigen. Also ich kann mir gut vorstellen, was das in dir ausgelöst hat, weil vermutlich wird sowas Ähnliches gewesen sein wie damals bei mir in Mauthausen. Ja. Das kann ich bis heute erinnern.
Ja, absolut. Absolut. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, wow. Also es ist krass, dann gibt es auch noch so ein kleines Memorial, wo so eine Fackel da noch brennt, also quasi als Flamme eben. Und dann dahinter, also es ist nicht weit weg, also gehst du jetzt so, heißt es, 3 Minuten sind da jetzt vergangen, da ist dann das Friedensmuseum. Und ich habe mir gedacht, ja, ob wir das schaffen, ja, zeitlich. Mhm. Und eigentlich hatten wir das nicht eingeplant, so dass wir da reingehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, irgendwie, ich würde da jetzt schon gern rein, einfach mal um zu schauen. Und dann waren die Tickets für den Tag ausgebucht. Wir waren so, scheiße. Aber man konnte dann Online-Tickets kaufen. Das ging dann. Und dann durften wir rein ich darf es gar nicht laut sagen, für 200 Yen pro Person. Also wir reden davon 1,50 ungefähr. Ja. Gehst du in diese Ausstellung rein? Das ist nichts. Und es ist echt crazy. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, diese Ausstellung ist für mich, die hat für mich den Petersdom abgelöst. Das ist das Beeindruckendste, was ich jemals in meinem Leben erleben durfte. Und da will ich nicht übertreiben. Das war so, und das funktioniert nur und ausschließlich in Japan. Du gehst in diese Ausstellung und du weißt ja, was dich erwartet. So, du weißt ja, okay, da fiel eine Atombombe auf diese Stadt. So, und dann eine zweite, 3 Tage später noch ein bisschen weiter westlich. So. Und vor allem, das war nur die kleine. Du gehst dann rein und wie diese Ausstellung aufgebaut ist, ist so unglaublich, weil wir waren ja dann schon so drin mit, ja, okay, schauen wir mal, was da jetzt passiert. Und dann gehst du da rein und das, also ich skizziere die Ausstellung, weil es nimmt nicht einen Cent weg von dem, wenn man da wirklich mal da war. Du fährst eine Rolltreppe hoch und kommst dann, also gehst dann einmal ums Eck und da ist ein riesig langer Gang mit einer elendig langen Fotowand. Also es ist riesig lang, einfach eine durchgehende Wand, wo ein großes Bild ist. Das ist eine belebte Straße, wo Kinder spielen und Fahrrad fahren und dann irgendwie ein Markt. Und du siehst quasi so wie ein Panoramafoto am iPhone.
Ja.
Hiroshima vor der Bombe. Und du siehst da alles. Und dann endet dieses Bild in einem Foto einer Uhr. Und das ist dann, da steht dann nur, quasi, ich glaube, es war der 6. August 1945.
Ja.
Ich glaube, 6.15 Uhr. Das ist die Uhr, die da ist. Und dann gehst du in den nächsten Raum. Und dann siehst du im Grunde dasselbe Panoramabild. Und es ist nichts mehr da außer Trümmer. Nichts. Aber du siehst dann noch so, das ist so ein paar Tage danach, wo die Helfer dann noch da waren, wo so ein Radfahrer da durchfährt. Oder du kannst das wirklich so sehen. Du siehst einfach, und in dem Moment war in meinem Kopf so, jetzt stell dir vor, du bist in Hiroshima, fährst raus aufs Land, hörst wo, da war eine Katastrophe, kommst zurück und siehst das. Ich glaube, 2 Kilometer Radius, nur Trümmer. Nichts anderes, nur Trümmer, Verderben, verbrannte Menschen, Leid, brennende Kinder und Elend. Und denkst du so, oh fuck. Und dann haben sie da so eine Videosimulation, die quasi, wo du von oben drauf gucken kannst, wo die Bombe dann einschlägt, weil diese so 600 Meter über der Erde ungefähr ist sie dann explodiert. Und du siehst die Bombe, du siehst quasi diesen Anflug auf Hiroshima und du siehst, wie das so runtergeht und dann macht's, und du siehst dann noch das Leben, alles ist grün und Ding. Und dann macht's Boom. Und dann siehst du, wie das alles so aufgeht, wie das Epizentrum aufgeht in Flammen und dann ist alles braun und einfach nur tot. Und dann denkst du schon, hui, okay, das ist krass. Das ist unangenehm. Und da hatte ich schon Tränen in den Augen. Also ich konnte es nicht, meine Knie haben gezittert und ich war so, um Gottes, ich hätte da schon rausgekonnt. Alle, wir hätten da, das alleine hätte schon gereicht, dass wir alle gesagt haben, gut, tschüss, ja, ich habe noch was am Herd, ich kann nicht mehr, so, tschüss, danke. Ja, und dann kam der eigentliche Raum, weil dann gehst du nochmal ums Eck.
Ja.
Und dann siehst du im Grunde die Folgen dieser Atombombe. Und das war unfassbar. Du siehst, da steht auch Warning, Explicit Photos und so. Du siehst die verbrannten Kinderleichen, du siehst die Verletzungen, du siehst die Verwundungen, du siehst die, du siehst die Klamotten, du siehst diese kleinen Babyschuluniformen, die dann angesenkt sind, die geschmolzen sind, die zerrissen sind, du siehst mit Blut überströmt, du siehst, und das Krasse ist dann, du siehst dann vor allem, also wir sind, wie so Säulen ist das oft aufgebaut, wo so Fotos von Personen hängen mit ihren Geschichten. Ja, also die Person war irgendwie gerade in ihrem Auto neben der Mutter und dann schlug die Bombe ein und das Kind hat irgendwie überlebt und die Mutter ist neben ihm gestorben. So. Also du hast dann diese ganzen, weil da gibt es ja jede Menge Zeitzeugenberichte, so, das ist ja wahnsinnig so aufgearbeitet. Genau, du siehst dann auf einmal die Geschichten. Sie haben das sehr gut gemacht, um die Menschen in den Vordergrund zu stellen, diese Katastrophe. Da realisierst du, das waren ja nur Menschen wie du und ich. Und diese Atombombe hat ja gar keinen Zweck mehr. Der Krieg war ihm quasi gelaufen. Das war 4 Monate nach Hitlers Selbstmord. Das war ja nur noch dazu da, um den Deutschen zu zeigen, nie wieder, so auf die Art eigentlich. Und weil die Japaner Pearl Harbor attackiert hatten. Aber es war ja nur so ein, das war ja nur ein, wir zeigen euch mal unsere dicken Eier. Das hatte keinerlei Bewandtnis mehr für den Kriegsverlauf. Auch wenn es das gehabt hätte, würde ich es natürlich nicht schön reden. Aber das war so krass und du gehst da rein und es sind so absurde Geschichten und so traurige Geschichten, wo Leute um Hilfe schreien und so weiter und du bist so, um Gottes Willen, was sehe ich hier? Und dann gab es auch eine Szenerie, die war für mich ganz krass. Da war so ein Foto von einem Bankeingang, so ein Bankgebäude und ein Eingang. Und dann sind da diese Marmorstufen und dann eine Marmorwand. Und da steht ja die Geschichte dabei. So, ja, also bei diesen Stufen saß ein Mann, man weiß nicht mehr, wer es war, saß bei dieser Bank, die, glaube ich, relativ nah auch für dieses Memorial ist, also relativ nah am Epizentrum. Da saß dieser Mann auf der Treppe und hat gerade gewartet, bis sein Termin beginnt. Und dann schlug die Bombe ein und er ist dort vor Ort bei lebendigem Leibe komplett verbrannt. Man sieht den Schatten seines Umrisses immer noch leicht auf der Treppe. Und dann guckst du von dieser Geschichte nach links und du siehst dann ganz leicht diese dunklen Umrisse. Da hätte ich fast gekotzt. Und ich war so, um Gottes Willen. Und das Krasseste daran ist, du hörst in diesem Museum, und deswegen sage ich, das funktioniert nur in Japan,
wahrscheinlich
kein Mensch redet.
Ja.
Nicht ein Mensch hat geredet. Das Einzige, was du gehört hast, aus allen Nationen dieser Welt, unter anderem auch wir, sind Menschen, die weinen, sind Menschen, die schluchzen, sind Menschen, die schockiert sind und alle blicken sich nur in die Augen und können es nicht fassen. Also das war so unfassbar. Wir sind dann rausgegangen für so, weiß ich, für gefühlt 30 Minuten hat jeder von uns die Fresse gehalten. Wir saßen also beieinander und konnten nichts sagen. Also das war unglaublich. Und dann das war wirklich, wirklich Real Talk. Das war das Beeindruckendste, was ich jemals erleben durfte. Und das würde ich jedem empfehlen, der irgendwann mal die Chance hat, nach Japan zu reisen. Man muss dahin. Man muss nach Hiroshima. Das ist wirklich, das ist krass. Das ist heftig, ja. Also ich glaube, es gibt Stand jetzt keinen mir bekannten Ort, der so viel in mir ausgelöst hätte, dass ich einfach wirklich bei jeder Geschichte, und du liest alle, du kannst nicht aufhören zu lesen, du bist einfach nur so, und bei jeder Geschichte, die ich da gelesen habe, war ich so, Jesus Christ, bitte lass es lesen, ich will nicht mehr lesen. Und dann siehst du das nächste Foto von irgendeinem so einem kleinen Kind und bist so, um Gottes Willen. Und dann sie beschreiben ja natürlich auch die Folgen, also auch dann, auch ganz hässlich ist dann dieses Kapitel rund um den schwarzen Regen, weil er dann natürlich die Atmosphäre so verseucht war, dass dann der Regen, der runterkam, schwarz war. Mhm. Und dass die Leute den aber quasi getrunken haben, weil sie gedacht haben, das würde sie vielleicht heilen. Ja, und das hat sie dann, das war halt hochradioaktiv und sind alle daran verändert. Also auch alle Leute, die da reingegangen sind, um zu helfen, sind ja einfach in ihren Tod gefahren. Also es ist ganz, ganz, ganz absurd. Es ist so eine krasse Sache, weil der letzte Gedanke dazu ist ja der, man darf nicht vergessen, das war ja, wie gesagt, der erste Atomangriff. Es wusste ja keine Sau wusste, was das jetzt bedeutet. Weil das war ja keine normale Bombe. Also ganz, ganz heftig. Und deswegen, kann ich nur empfehlen. Und das war wirklich krass.
Finde ich absolut wild. Ich meine, man muss dann aber auch sagen, finde ich, es ist schon wichtig, dass es sowas gibt. Und ich bin froh, unter Anführungsstrichen, ich bin froh, dass dieses Museum sowas in dir auslöst. Also wenn du einen Ort hast, der genau dieses Gefühl so transportieren kann, dass dieser Ort dann auch transportieren soll, als Mahnmal für sowas, dann muss man schon sagen, ist das was Gutes, glaube ich, obwohl natürlich die ganze Geschichte absolut fürchterlich ist. Das ist Wahnsinn. Wie geht dann so ein Tag weiter? Ich meine, also ich wüsste, dass mein Tag zu Ende wäre. Ich wüsste, dass ich dann heimgehe, mich ins Bett lege und einfach schlafen gehe. Also was willst du dann einfach machen?
Also wir sind dann rausgegangen und dann eben war, ich sage nicht, wer es gesagt hat, eine Person in der Gruppe hat dann gesagt, ich lasse offen, wer es gesagt hat.
Völlig egal, wer es gesagt hat.
Er hat gesagt, weil 200 Yen war der Eintritt, also 1,50, nicht mal. Und die Person hat dann gesagt, ey, für 200 Yen haben wir das gesehen, zieh dir das mal rein. Ein Cheeseburger bei McDonald's ist teurer, ihr Wichser. Und ich muss sagen, das ist echt heftig. Nee, was wir dann gemacht haben ist, wir mussten dann ja auch relativ zeitnah wieder zum Zug zurück. Das heißt, wir sind dann noch ganz kurz in so einen Book-Off, das ist ein Second-Hand-Anime- und Manga-Shop, sind dann quasi da mal hin, einmal spaziert und haben dann das so nachwirken lassen und dann hat auch jeder so ein bisschen dem erzählt, was die Geschichte war, die ihn halt am meisten berührt hat. Für mich war dieser Mann auf der Treppe und auch generell dieser erste Raum mit diesem Gedankenspiel, dass vorher war es gut und dann wurde es schlecht. Dann sind wir da kurz rein, haben uns ein bisschen abgelenkt, haben uns noch ein Getränk gegönnt, sind dann mit dem Taxi zum Zug, waren da glaube ich nochmal kurz im Pokémon Center, weil da gibt es auch in Hiroshima eines. Also im Pokémon Store und sind dann eigentlich in den Shinkansen rein und waren eigentlich alle so, wir haben dann auch am nächsten Tag sehr viel darüber geredet natürlich und auch gesagt, dass das noch sehr nachhallen wird. Und ich glaube, dass das etwas ist. Ich meine, jetzt haben wir seitdem natürlich auch viel erlebt wieder und dann blenden wir es auch wieder aus. Aber ich glaube, wenn ich dann in 3 Monaten mal wieder den Namen Hiroshima höre, ich glaube, dann versetzt mich das wieder sehr stark zurück.
Ja. Ich glaube, das macht schon viel. Für mich war Mauthausen.
Sehr, sehr krass.
Für mich ist Mauthausen, also das Wort Mauthausen, der Ort Mauthausen, hat, bevor ich dort war, was ganz anderes mit mir gemacht, als nachdem ich dort war. Bis heute. Ja. Auschwitz habe ich auch noch nie gesehen. Also da will ich auch gerne mal hinfahren.
Können wir gerne mal rauffahren.
Ja, auf jeden Fall. Das sollte man, glaube ich, auch einmal gemacht haben.
Ja,
aber da muss man halt auch mit dem richtigen Mindset, glaube ich, hin. Also da muss man halt wissen, das wird keine schöne Reise.
Wobei aber Auschwitz so von Videos, was ich gesehen habe, nochmal anders sein soll, weil in Auschwitz reden Leute. Da lachen Leute manchmal auch, da verarbeiten Leute auch Dinge. Da sind Schulklassen und so, da wuselt es trotzdem auf diesen Plätzen, zumindest laut Videos, die ich gesehen habe. Und das war hier halt so krass, weil es war eine Ausstellung mit japanischem Mindset. Das war das, was so krass war, was ich auch noch nie erlebt habe, dass eben kein Kind irgendwie reinbringt. Ich meine, das ist keine Kinderausstellung, aber dass nicht irgendeine Margarete zu ihrem Georg sagt, ach Georg, jetzt guck mal, was die da gemacht haben, die Amerikaner. Weißt du, halt dein Maul, weißt du so, halt einfach deine Fresse. Das hast du halt nicht, ja. Und das, weil auch da kann man schon vorwegnehmen, Deutsche sind das nervigste Volk im Urlaub. Also.
Sehr gut, okay.
Also es ist halt, muss man auch nochmal sagen. Aber ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr krass gewesen und ich bin froh, dass man von der Seele reden konnte. Ich habe auch Donkey Kong getroffen, von dem ich war in den Universal Studios.
Das ist gut. Ja, genau. Wie waren die Universal Studios? Oder ist das eine große Geschichte? Ich brauche eine noch kurze Geschichte, weil der Alarm hat schon gebimmelt, aber das ist völlig egal.
Also, Alarm. Ich habe noch 13 Minuten, bis die Wäsche fertig ist und ich will ihn zeigen. Das heißt,
Eine kurze Geschichte, um dann abzuschließen, damit wir dann nicht irgendwie ganz abrupt stoppen müssen.
Ich erzähle vielleicht kurz, was Japan so fantastisch macht. Das ist vielleicht noch eine coole Sache. Also Universal Studios vielleicht ganz kurz nur, weil da gibt es ja noch Dinge, die man beachten kann und so, aber das ist also was so, um ein bisschen Eintritte zu sparen. Es ist wahnsinnig voll. Es ist unfassbar viel los. Es ist wirklich bumm. Boom voll, aber wenn man den Expresspass hat, den wir auch hatten, dann ist es sehr cool gewesen. Wir waren in der Nintendo World, die ist sehr klein, also ich meine, das ist eine Referenz, die hilft natürlich nur den Burgenländern. Die ist wirklich kleiner als der Family Park. Die ist weit kleiner als der Family Park. Das ist ein Drittel davon. Du gehst da rein, hast ein Schloss, da ist der Mario Kart Ride drin, gehst raus ums Eck, da ist kurz Donkey Kong und das war's wieder. Also das ist wirklich klein. Und dann waren wir noch da gibt es noch ein Jurassic Park Areal, das ist auch nicht so groß, das sind auch nur zwei Rides, und Harry Potter, da steht dann Hogwarts, und Hogsmeade ist da davor, ist auch nicht riesengroß, das ist auch so ein Drittel vom Family Park. Das ist ganz cool, in Hogwarts, in diesem Schloss, ist dann auch Harry Potter and the Forbidden Journey, das ist eine Achterbahn, die ist wirklich sehr empfehlenswert, also da fährst du quasi einmal durch verschiedene Set-Pieces von Harry Potter. Ich bin morgen bei Mount Fuji und übermorgen auch bei einer Harry Potter Experience. Das ist irgendwie so eine Warner Bros. Tour durch verschiedene Sets hier in Tokio, irgendwie, also quasi in einem Studio, wo sie dann noch Sets nachgebaut haben wollen. Das wird auch noch ganz cool. Also ich kann Universal Studios insgesamt sehr empfehlen. Sie sind aber im Grunde für mich zumindest, weil du hast dort die Minions, du hast Jurassic Park, du hast Mario, du hast eben Harry Potter. Es ist im Grunde ähnlich wie in Disneyland. Sehr ähnlich. Gute Preise, auch sehr fair. Achterbahn, Freizeitpark, aber halt arschvoll. Also wir reden wirklich von teilweise aneinandergehen. Also in Hogsmeade, in Harry Potter World, Alter, da war, weil wir hatten so versetzte Entries. Alter, da ist ja, also da aber kriegst du wirklich.
Wie viele Japaner sind dann dort? Also wie ist da die Aufteilung? Oder ist das so ein, also meine Frage ist in Wahrheit, ist das so ein Touri-Ding? Sind da die ganzen Touristen, aber kaum Japaner? Oder ist das so 50-50? Wie muss man das vorstellen?
Ohne, dass ich jetzt rassistisch sein will, aber ich kann Japaner nicht immer von Koreanern oder Chinesen unterscheiden. Leider.
Ja, okay.
Es sind auf jeden Fall sehr viele Asiaten. Es sind aber auch verhältnismäßig viele Ausländer da. Also du hast hier schon... Ich würde jetzt mal schätzen, das ist nicht anders als im Disneyland Orlando oder in Paris, wo du ja auch alle hast, ist es eigentlich hier recht ähnlich. Aber ich würde schon sagen, der Hauptanteil sind Asiaten. Also schon so 70-80% eigentlich.
Okay.
Ja.
Okay. Ja, cool. Also, ja, ist ja auch voll okay. Ich war nur bei
Folgende Frage,
Touri-Ding, wo halt Also es sind halt kaum Einheimische, du hast ja die ganzen Touristen und die ganzen
Amis. Nee, du hast da, das ist ja wie, das ist ungefähr so, man darf nicht vergessen, Japan ist auch ein Riesenland mit 120 Millionen Einwohnern, da ist ja auch nicht jeder in Osaka. Das ist so wie in Disney World in Orlando, wo ja dann auch jemand aus Chicago hinfliegt.
Weißt du, also, absolut.
Also ich würde schon sagen, dass da auch viele Japaner sind. Also zumindest wäre das so meine Wahrnehmung gewesen.
Okay. Und noch eine Frage, wie ist das mit dem Essen bei dir? Und zwar nicht konkret in Bezug auf die einzelnen Gerichte, sondern ganz allgemein. Also japanisches oder asiatisches Essen ist ja dann doch sehr anders als Essen hier in Österreich und Deutschland, würde ich sagen. Auch wenn man natürlich sehr viel asiatisch hier essen kann, das ist gar nicht der Punkt, aber der Punkt ist, dass es wahrscheinlich verhältnismäßig schwerer wird, europäisches Schnitzel in Japan zu essen im Vergleich zu hier. Und jetzt ist meine Frage, ist diese Essensumstellung für dich in irgendeiner Form ein Thema oder ist das voll wurscht, du verträgst alles super, das Essen ist fantastisch, das Leben ist schön.
Das Essen als fantastisch zu bezeichnen, wäre hier eine Untertreibung.
Oh wow.
Es ist unglaublich, und da wollte ich auch rüberleiten, deswegen ist es eine gute Frage. Und deswegen ist Japan auch als Touristenland so attraktiv, finde ich. Nicht fernab davon, dass du dich überall sicher fühlst. Also ich werde jetzt nachts nochmal lostingeln, wahrscheinlich mit den Jungs, und du musst dich. Ich bin heute in einer vollen Metro gestanden und mein Rucksack war offen und dabei ist meine Geldbörse rausgehangen. Hat keiner geklaut. So. Also stell dir das mal in Wien vor. Oder in Rom, wo wir rausgeraubt wurden.
Stimmt. Ja, in Rom sind wir ja rausgeraubt. Wahnsinn.
Also das Ding ist, das Essen hier, also Süßigkeiten sind der Hammer. Also vor allem, du hast in Japan, vielleicht ich leite so ein, du hast in Japan einen unfassbar strengen Verbraucherschutz. Unfassbar streng. Ja. Das heißt, du hast, wenn du in ein Restaurant gehst, dann hast du vorne ein Schaufenster, wo die Gerichte, die du drin konsumierst, stehen. Und zwar 1:1 so, wie du sie drin bekommst. Wenn das nicht so ist, bekommen die riesen Ärger. Wenn du eine Packung Gummibärchen kaufst, dann stehen vorne die Kalorien und die Gramm, wie viel da drin ist, nicht hinten versteckt, das steht vorne transparent. Plus, wenn du jetzt so ein Gummibärchen hast, dann muss auf der Verpackung das Gummibärchen so abgebildet sein, dass es die exakt gleiche Größe hat, wie das, was du in der Hand hältst, damit du weißt, was du kaufst. Du gehst in einen Shop und kaufst beispielsweise ein Stäbchen-Set, das in einer Schachtel verpackt ist. Dann ist daneben immer eine Schachtel offen, Sample, damit du weißt, was du kaufst. Du gehst in den Supermarkt und willst einen Fruchtsaft kaufen. Wenn auf diesem Fruchtsaft nur eine Banane draufgezeichnet ist, dann ist da nicht zu 100% Banane drin. Wenn die Frucht, die tatsächliche Banane als Foto abgebildet ist, weißt du als Verbraucher, da ist Banane drin. Und wenn eine 100 draufsteht, dann weißt du als Verbraucher, da ist zu 100% Frucht drin und sonst nichts. Und wenn das nicht so ist, ist das Unternehmen morgen pleite. Weil dann kommt, um deinen Bruder zu zitieren, die Lebensmittelpolizei. Das heißt, du hast eine unfassbar krasse Kultur für Essen. Also als Tourist, du kannst so leicht Essen zu dir nehmen. Und da ist die letzte Überleitung zu einem der besten Aspekte, fernab von der Tatsache, dass du überall auf die öffentliche Toilette gehen kannst, einfach so, und es sauber ist. Du hast hier mit 7-Eleven, Family Mart und Lawson drei Supermarktketten, die 24/7 offen haben, die 24/7 mehr oder weniger das exakt gleiche Sortiment haben. Das heißt, du gehst rein und kannst dort in dem Tiefkühlregal Onigiri kaufen, diese Reisbällchen. Du kannst dir Sandwiches kaufen, die frisch gemacht sind. Das beste Sandwich für mich ist ein Eier Chicken Teriyaki Sandwich. Das isst du für, ich weiß nicht, was es kostet, aber es kostet nichts. Und du isst das und du bist komplett satt. An der Theke kannst du dir warme Speisen nehmen, zum Beispiel ein Chickenstück, einfach so eine Hühnchenbrust. Nimmst du dir einfach dazu. Dann kannst du das Sandwich aufmachen, Chickenbrust reinlegen und hast ein unfassbares Essen. Das heißt, das Essen, du kannst hier rund um die Uhr einfach essen. Und es gibt auch an fast jeder Ecke eine Vending-Machine mit Getränken. Dass du gehst hier lang und an jeder Straßenecke kriegst du ein Getränk. für 120 Yen. So, das ist nicht mal ein Euro. Da kriegst du eine 0,5er Flasche Cola. Das ist so heftig. Geil. Es ist unbeschreiblich. Ja? Das kann man nicht. Ich kann das gar nicht beschreiben, was das für eine Urlaubsqualität ist. Du, stell dir vor, du bist wo? Das hast du sonst nur im All-Inclusive-Resort. Stell dir vor, du bist in einer Großstadt und musst dir nicht einmal Gedanken darüber machen, boah, Alter, ich muss scheißen, ich muss aber echt schnell zurück ins Zimmer, weil hier, wenn ich hier im Hauptbahnhof gehe, dann habe ich Hepatitis. Oder, boah, irgendwie habt ihr Lust, was zu essen? Nee, ja, ich habe noch ein bisschen Hunger, ich hole mir da schnell ein Chicken oder ich hole mir ein Onigiri mit Reis, mit Lachs, Reis und Lachs. Und das ist frisch. Das weißt du, weil der Verbraucherschutz so dahinter ist. Das ist eine Lebensqualität, alleine deswegen, wenn wir das bei uns etablieren könnten und wenn wir noch bei uns etablieren könnten, warum wir das nicht machen, ist mir unbegreiflich. Tokio hat eine unfassbar komplexe Metrolandschaft und Regionalbahnlandschaft. Das sind so viele Züge. Mhm. Aber jede Haltestation hat auch eine Nummer. Also stell dir bei uns zum Beispiel vor, du hast jetzt die U4 und dann hast du bei Hütteldorf ist dann, ich meine es was Einfaches, dann heißt die Linie nicht U4, sondern es ist jetzt, sagen wir mal, die B-Linie. Dann ist Hütteldorf B1, die nächste Station B2, B3, B4. Mhm. Das heißt, du als Europäer gehst auf den Bahnhof und siehst dann hinten nicht nur, ah, das ist die Station Längenfeldgasse, sondern du siehst dann, ah, Längenfeldgasse, davor war B4, das ist B3, danach kommt B2, du weißt sofort, in welche Richtung du fährst. Es ist so einfach, aber das macht das, über das denkst du gar nicht mehr nach. Du weißt sofort, wo du hin musst.
Ah, das ist smart,
auch als jemand, der die Sprache nicht kann.
Das ist so geil. Das ist ja mit dem Namen schwer.
Das ist so geil. Es gibt keinen Aspekt bisher, wo ich sagen würde, dass der blöd ist. Ich habe noch so vieles nicht erwähnt.
Um Bushido zu zitieren,
ich habe noch gar nicht alles erzählt, Alter. Also okay, one good is that. es ist wirklich krass, aber alleine dieses Essen und Ding, es ist wirklich der Wahnsinn. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich krass. Also es ist ein Gefühl, hier durch die Straßen zu gehen, das ich noch nie so hatte. Einfach dieses, du bist vollkommen sicher, du kannst jederzeit essen, du kannst jederzeit aufs Klo, du musst dir um nichts Gedanken machen und zu jedem Zeitpunkt weißt du, alle halten sich gemeinschaftlich an so ein paar Regeln, die gar nicht so krass sind. Stell dich an der Rolltreppe an. Alle halten sich an einen Grundsatz. Sei kein Arschloch.
Ja, das ist halt praktisch.
Das ist unglaublich. Praktisch, ja. Das ist unglaublich, ja. Wahnsinn. Also alleine, wenn man sich das muss man echt mal erlebt haben. Also ich würde echt sagen, nach Japan muss man mal gereist sein, um zu wissen, wie gut wir es haben könnten. So im gesellschaftlichen Miteinander. Sollten wir das einmal gemacht haben?
Das ist cool.
Ich freue mich. Reise.
Ja, ich freue mich, dass du so viel Freude an Japan hast. Das ist sehr cool.
Ja, wir fahren da einfach mal her. Also 2027 kannst du schon Geld weglegen. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Da bin ich wieder da drei Wochen. Also, das fahren wir her.
Das lohnt sich wirklich.
Was ich bisher ausgegeben habe, weiß ich nicht. Es ist halt auch nicht günstig insgesamt. Also, ich glaube, ich bin bei mittlerweile so 4-5 oder so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Das ist schon viel, ja. Aber gut, aber du bist ja auch einen Monat weg. Also.
Naja, vor allem inklusive Flüge, Verpflegung, und du darfst nicht vergessen, ich habe fast jeden Tag irgendeinen Trip und Eintrittskarten und so und Zug.
Ja, klar, da kommt ja noch einiges zusammen.
Also ich erlebe
jetzt Was kostet so eine Shinkansen-Fahrt? Ist das günstig? Ist das teuer? Ist das
echt drin? Es kommt darauf an, wo du hinfährst. Wenn du nur 10 Minuten fährst, ist günstig. Aber wenn du etwas weiter fährst, dann schon so 60 bis 100, würde ich schätzen.
Okay, also eine Shinkansen-Fahrt, wo du dann halt wirklich Meter machst, ist dann schon etwas teurer.
Ja, ja.
Aber die fährst
du nicht zuletzt. Ja, ja, das ist ja das. Ja, also das ist echt krass. Ich muss jetzt auf die Zeit achten, ich muss zu meiner Wäsche, sonst wird die geklaut und bei der Rezeption abgegeben. Das ist ein bisschen abruptes Ende, tut mir leid. Es ist mega. Also ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon sehr drauf. Bin gespannt, wie die Folge ankommt, ob ihr es alle hören könnt. Ob die Akustik passt, wenn nicht, dann machen wir es selber nochmal. Ich habe noch was zu erzählen.
Voll. Ja, ich meine, die Katzen lasse ich jetzt, also ich werde das jetzt nicht rauscutten, was nicht passt.
Nein, nein,
ist halt
einfach drin.
hier
Nur
nicht
das drin.
passend drinnen, das passt schon.
Ja.
Ja, aber deswegen habe ich ja auch begonnen mit, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Also
Offen.
das war schon beabsichtigt. Okay, gut, Nico.
Dann hopp ich mal zur Wäsche. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Ich melde mich dann nächste Woche wieder aus Japan. Da habe ich noch eine Japan-Folge. Da kann ich dann sehen, ob ich was zum Ablauf sagen. Aber bisher echt
Ist ja
super.
gut.
Und ja, habe ich auch gefragt.
Was? Jetzt warst du gerade weg.
Miteinander geredet.
Jetzt warst du
Ja, es war kurz der
gerade wieder
Timer.
weg.
Der
Ja. Ach
Timer
so,
ist
der Timer
angegangen.
war das. Ja.
Deswegen, ja, also ist alles tutti kompletti paletti. Und ja, die letzten Worte gehören wie immer dir.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich für die letzten Worte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast im Urlaub. Ja, noch einmal sorry an alle, wenn die Qualität jetzt nicht ganz so geil ist, aber it is what it is. Damit müssen wir jetzt alle leben. Ich freue mich, dass wir beide zum Reden kommen. Ich freue mich, dass der Podcast nicht
Ja.
aufhört. Und nächste Woche gibt es dann wieder ein Update von Nico aus Japan. Ich bin schon gespannt, was dann alles erzählt wird. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut und schaut, dass ihr alle gesund bleibt. Gerade kommen die Eisheiligen auf uns zu, es wird wieder kälter. Zieht euch ordentlich an, nicht, dass alle krank werden. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns für diese Woche. Macht's gut, bis nächste Woche. Bussi und Baba.